Detektor FM. Zurück zum Thema.
Aus dem Irak erreichen uns zurzeit immer wieder neue Schockmeldungen. Protagonisten dieser Schockmeldungen sind dabei immer die Kämpfer der terroristischen Gruppe ISIS, die seit Ende Juni übrigens nur noch IS heißen. Die sind auf ihrem brutalen Feldzug mittlerweile in Richtung nordirakischer Grenze unterwegs und vor allem die dort ansässige kurdische Minderheit der Jesiden sind dort ihre Opfer. Die Geschehnisse sorgen in Deutschland für Diskussion. Jetzt schließen nämlich auch mehrere deutsche Regierungspolitiker nicht mehr aus, Waffen in den Irak zu liefern. Die deutschen Waffen könnten dann dabei helfen, die IS zu bekämpfen. Jetzt gibt es aber auch weitere Gerüchte, dass die Waffen der IS selbst nämlich ebenfalls aus Deutschland kommen sollen, nämlich importiert über Saudi-Arabien und Katar. Ob das stimmt, darüber spreche ich mit Dr. Magdalena Kirchner von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Tag, Frau Kirchner.
Schönen guten Tag.
Was sagen Sie dazu? Stimmt denn das, dass die IS-Kämpfer mit deutschen Waffen kämpfen sollen?
Also dieses Gerücht reflektiert, glaube ich, am besten die Unübersichtlichkeit der Lage, der wir uns gegenübersehen. Es herrscht große Unklarheit darüber, wer ist diese Gruppe, wer kämpft dort, von wem wird sie unterstützt. Wir wissen sehr wenig eben aufgrund der Organisation, wer steckt dahinter. Und das sind natürlich die Fragen, die auch die Öffentlichkeit sehr stark bewegen. Und dazu gehört natürlich ein großes Problem von Waffen. Generell die Frage, wo landen die Waffen und in wessen Händen werden die dann vielleicht eingesetzt. In der Tat gibt es deutsche Waffenexporte in die genannten Länder, nach Saudi-Arabien und auch nach Katar. Besonders auffällig in den letzten Jahren war der Export von Kleinwaffen. Wir wissen aber weder, ob die Waffen, die der IS verwendet, ob das deutsche Waffen sind, noch, und das ist ja der Vorwurf, der mitschwingt, dass wirklich gezielte Lieferungen aus Saudi-Arabien und aus Katar waren. Zwei Probleme tauchen natürlich dabei auf. Erstens, sind denn deutsche Waffenexporteure oder die, die das kontrollieren sollen, was mit den Waffen danach passiert, wenn sie einmal verkauft wurden? Und die Frage, wie leicht können sich Waffen in so einem Konfliktgebiet überhaupt bewegen?
Also diese Waffen sollen aus Katar und Saudi-Arabien kommen, soweit steht schon mal das fest. Was haben denn jetzt Saudi-Arabien und Katar davon, Waffen den ISIS-Kämpfern zu liefern?
Also wie gesagt, es gibt keine Belege dafür, dass diese Waffen gezielt geliefert wurden. Was wahrscheinlicher ist und auch in den letzten Monaten, ISIS ist ja nicht gestern auf der Landkarte aufgetaucht, passiert ist es, dass Lieferungen an die syrischen Rebellen beispielsweise oder an die irakische Armee, das betrifft dann vor allem natürlich amerikanische Waffen, aufgrund von Kämpfen, aufgrund der Machtausweitung der ISIS in die Hände von ISIS gefallen sind, weil eben diese Waffen schwer zu kontrollieren sind. Also wirklich gezielt unterstützt haben die meiner Ansicht nach, und das teilen auch die meisten Experten, weder Saudi-Arabien noch Katar, aber sie unterstützen natürlich Gruppen, die Kontakt haben, sei es Überläufer, sei es durch Kämpfe mit ISIS.
Und darüber könnten die Waffen dann zu den IS-Kämpfern gekommen sein?
Genau, es gab letztes Jahr im Herbst einen großen Aufruhr, als Dschihadisten eben Waffendepots, die die Amerikaner eingerichtet hatten für die Freie Syrische Armee in Syrien, geplündert hatten und dementsprechend mit diesen Waffen, die man in Anführungszeichen mit einem guten geliefert hatte, die dann in die Hände der Islamisten gefallen sind. Das sind die Waffen, mit denen die ISIS auch im Irak kämpft.
Von was für einer Größe sprechen wir denn hier überhaupt? Haben Sie da Vorstellungen, wie viele Waffen da aus Deutschland sein könnten oder wie viele Waffen da überhaupt sind?
Ich glaube, das lässt sich wirklich sehr schwer feststellen, wie viele Waffen da jetzt unterwegs sind. Was ja für uns entscheidend ist, ist, wie gut diese Gruppe ausgerüstet ist. Es kommt natürlich auch dazu, dass sie über sehr viel finanzielle Mittel verfügen. Das heißt, selbst wenn diese Waffen nicht geliefert werden, können sie sich die auf den üblichen Wegen auch sehr leicht besorgen. Sie sind extrem gut ausgerüstet, extrem gut ausgebildet und dementsprechend von einer ganz anderen Schlagkraft, als wir das bisher von ähnlichen Akteuren kennen.
Seit wann gibt es denn diese Gerüchte, dass es da deutsche Waffen geben könnte?
Also ich habe von diesen, natürlich gab es das Interview von Gregor Gysi, in dem das ja explizit genannt wurde, aber Ich glaube, da überschneiden sich zwei Diskussionen gerade in Deutschland. Das erste ist, wir müssen bei Exporten von deutschen Waffen wirklich darauf achten, wo kommen die hin? Wer verfügt über die Waffen und wer gibt diese Waffen weiter? Da haben wir sehr wenig Einfluss darauf und ich glaube auch die Öffentlichkeit hat ein großes Interesse daran, dass diese Waffen eben nicht dann später gegen Bundeswehrsoldaten oder andere Menschen dann wieder eingesetzt werden. Und das Zweite ist natürlich, dass wir eben sehen, wie leicht Waffen die Grenze zwischen Syrien und dem Irak überschreiten. Wir sehen, dass es Waffenlieferungen gab an die Rebellen in Libyen, aus Libyen nach Syrien, also wie leicht sich diese Waffen auch bewegen können. Und ich glaube, gerade wenn man sieht, dass Deutschland sehr viele Waffen exportiert, ist es nur plausibel, dass es dazu so einer Diskussion kommt.
Sie hatten gerade gesagt, die Bundesregierung hat wenig Einfluss darauf. Welchen Einfluss hat die Bundesregierung denn überhaupt?
Also die Bundesregierung hat natürlich durch die Richtlinien und auch durch die Genehmigungsvoraussetzungen für Waffenexporte eine Möglichkeit darauf einzuwirken, an wen gehen denn die Waffen, wenn sie Deutschland verlassen oder in welchen Ländern werden deutsche Waffen produziert. Das kann sie sehr wohl beeinflussen. Und natürlich kann sie vielleicht auch auf politischem Wege auf die Empfänger dieser Waffen einwirken, wie denn diese Waffen denn weiter benutzt werden sollen. Ich hatte das gerade mit einem Kollegen besprochen, inwieweit es beispielsweise möglich ist, waffentechnisch so herzustellen, dass man sie gegebenenfalls abschalten kann oder unbrauchbar machen kann, wenn sie sozusagen Regelungen in den Verträgen widersprechen, dass sie weitergegeben werden dürfen. Aber gerade bei Kleinwaffen ist das natürlich sehr viel schwieriger als bei einem Flugzeug.
Ja, Sie hatten das ja eigentlich schon angemerkt, dass so die Verfolgung der Waffen, wo sie dann genau landen, sehr schwierig ist, das nachzuvollziehen. Wie stehen Sie denn jetzt zu den Vorschlägen, weitere Waffenexporte in den Irak zu bringen, um die ISIS zu bekämpfen?
Also wir haben, und das ist zum Glück ja auch von einigen Politikern gleichzeitig mit angemerkt worden, eine sehr komplizierte Situation vor Ort. Es geht nicht nur darum, Waffen zu liefern, sondern es geht auch darum, sich direkt schon Gedanken über den Verbleib dieser Waffen zu machen. Denn die Vorschläge, die Waffen beispielsweise an die Peschmerga, also an die Kurden zu liefern, heißt ja, wir würden Waffen liefern in ein Konfliktgebiet, etwas, was wir ja eigentlich oder die Bundesregierung eigentlich nicht macht. Und dann an eine nicht legitime Regierung, denn die Kurden haben zwar den Wunsch nach einem unabhängigen Staat, sind aber nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Unser erster Partner wäre eigentlich die Zentralregierung in Bagdad, die aber zurzeit durch die politische Krise dort nicht als Partner dasteht, wohingegen die Peschmergas schon sehr lange mit dem Westen auch kooperieren, sehr lange Empfänger auch amerikanischer Militärhilfen sind, als sehr verlässliche Partner erscheinen könnten. Aber es ist natürlich nicht unproblematisch. Auf der anderen Seite, und da ist sozusagen die Zwickmühle, haben wir natürlich eine extreme humanitäre Katastrophe, der wir eigentlich, wenn wir auch internationalen Schutzverantwortung denken, nicht gleichgültig gegenüberstehen dürfen. Also dass gehandelt werden muss, ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Es ist die Frage, ob Waffenlieferung alleine, vor allem wenn man sich keine Gedanken darum macht, was passiert dann mit den Waffen, werden die von den Kurden vielleicht dann gegen die Zentralregierung eingesetzt. Wenn man sich darüber keine Gedanken macht, dann ist das ein sehr unverantwortlicher politischer Prozess.
Was ist denn Ihrer Meinung nach eine gute Art, dort unten helfen zu können?
Also ich glaube, wenn man konkret das Schicksal der Jesiden in den Blick nimmt, dann ist das natürlich das, was jetzt passiert, dass man versucht, die Leute dort zu evakuieren, eine humanitäre Katastrophe abzuwenden und die Leute aus dem Schussfeld erstmal zu nehmen. Das ist sicher eine gute Lösung für dieses spezifische Problem. Aber da darf man nicht stehen bleiben, denn der eigentliche Konflikt, der das nährt, der ja auch ISIS am Leben hält, das ist natürlich der Bürgerkrieg in Syrien und das ist auch der sich abzeichnende Krieg im Irak. Also eine politische Lösung wird nötig sein, wenn man nicht sagt, man will immer nur kleine Operationen, um das Schlimmste zu verhindern. Denn es sind ja nicht nur Jesiden bedroht, sondern auch eine Menge anderer Menschen im Irak, eine Menge anderer Menschen in Syrien. Und wenn man Syrien als Rückzugsgebiet für ISIS nicht kontrollieren kann, dann nützt es auch nichts, sie im Irak zu bombardieren.
Das sagt Dr. Magdalena Kirchner von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihr habe ich über die Bedrohung der IS im Nordirak gesprochen, die eventuell sogar mit aus Deutschland stammenden Waffen ausgerüstet sind. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.